Wir können starten mit dem Thron Gottes. Eigentlich geht es morgen so richtig los. Ja, ihr habt das auf dem Schirm? Morgen beginnt unsere Faste- und Gebetswoche. Also Woche. Montag bis Donnerstag, 4 Abende, 19 Uhr jeweils. Wir wollen ganz bewusst vor den Thron Gottes kommen. Unser größtes Anliegen eigentlich in der Vorplanung ist jetzt hinter uns. Wir haben einen neuen Pastor. Aber wir wollen als Gemeinde mit dem neuen Anfang suchen, was will Gott uns sagen, wo will Gott uns haben, was ist unser Auftrag hier in Durlach in Karlsruhe. Wir brauchen eine klare Ausrichtung und darum wollen wir beten. Und natürlich haben wir noch viel mehr Anliegen. Und es ist uns wichtig, dass wir abends zusammenkommen, aber auch den ganzen Tag schon vorbereiten. Und wer kann, denke ich, wird fasten. Ob jetzt einen Tag oder 4 Tage, das hängt ja auch von den persönlichen Umständen ab. Aber ich denke, es wäre gut, wenn wir uns so ganz, ganz konzentrieren können. Und wenn wir dann abends zusammenkommen, dann haben wir verschiedene Themen. Natürlich müssen wir mit dem Gekreuzigten anfangen. Ja, wir können nicht zum Thron kommen an Jesus vorbei. Es geht nur übers Kreuz. Und wir wollen jeden Abend zu einem Dreiklang vorgehen. So das Vorbild, als Jesus gesalbt wurde, da hat Maria das Gefäß zerbrochen, dieses Alabastergefäß. Und wie dieses Gefäß wollen wir vorgehen? Erst muss dieses Gefäß gereinigt werden, dann muss es gefüllt werden und dann kann es zerbrochen werden zum Einsatz. Und in diesem Dreiklang wollen wir eigentlich jeden Abend durchgehen, okay? Seid dabei. Der Saal wird heute Abend noch ein bisschen umgestaltet. Ich bin sehr gespannt, was Janis da vorhat. Es wird morgen Abend anders aussehen. Mehr sage ich noch nicht. Gut? Gut, dann starten wir. Unser Thema heute ist Freimütigkeit. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Warum Freimütigkeit? Manchmal heißt es so, wir wollen mutig vor den Thron kommen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Warum? Was ist Mut? Mut heißt, ich habe Angst, aber ich überwinde die Angst. Keine Angst zu haben, ist eigentlich Furchtlosigkeit. Haben die wenigsten Menschen. Wir alle haben Angst. Und die Angst zu überwinden, das ist Mut. Aber wenn wir vor Gottes Thron kommen, kostet es uns keinen Mut, weil da darf keine Angst sein. Johannes sagt es ganz deutlich. Furcht, Angst und Liebe, die gehören nicht zusammen. Nein, wir kommen nicht in Furcht, in Angst vor den Thron Gottes, sondern in Freimütigkeit, in völlig freiem Gemüt. Wenn ihr nicht wisst, was Freimütigkeit ist, dann leihe ich euch mal meinen Enkel Aaron aus und einen Lego-Katalog dazu. Und dann wisst ihr, was Freimütigkeit ist. Aber ich brauche. Ungehindert von jeglicher Überlegung, Rücksichtnahme oder sonst irgendwelche falsche Hemmungen. Ich brauche. Das ist Freimütigkeit, okay? Und in dieser Freimütigkeit wollen wir vor den Thron kommen. Es gibt so vieles, was uns bremsen kann. Zuallererst, wenn unser Leben nicht in Ordnung ist, wenn zwischen uns und Gott Schuld steht. Da hat Janis letzten Sonntag viel von geredet. Ihr erinnert euch noch? Das geht nicht. Schuld muss ausgeräumt sein. Jesaja sagt es so: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Ja, jetzt haben wir oft die Vorstellung, meine Schuld hält Gott fern. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann Gott nicht fernhalten. Sondern meine Schuld hält mich fern von Gott. Schaut hier, Genesis 4, als Kain Abel umgebracht hat. Da sagt Gott zu ihm, dein Blick senkt sich, wenn du Schuld hast. Du bist nicht mehr klar. Wenn ich in meinem Leben etwas dulde, was Gott nicht gefallen kann, dann halte ich mich fern von Gott. Gott kann ich nicht fernhalten. Wann hat Gott uns denn angesprochen? Wann hat der Heilige Geist zu unserem Herz gesprochen? Als wir rein von Sünde und heilig waren? Ganz sicher nicht. Gott hat uns alle in unserer Sünde erwischt, oder? Er spricht zu jedem von uns, gerade in unserer Schuld. Aber wenn wir als Kinder Gottes etwas in unserem Leben zulassen und etwas gönne an Schuld, dann halten wir uns fern von Gott. Und das muss weg, wenn wir zu Gott kommen wollen. Wenn ihr es nicht gehört habt, wenn ihr am letzten Sonntag nicht da wart, hört euch die Predigt vom Janis nochmal an. Sie ist absolute Voraussetzung. Die Basis ist, dass meine Schuld bereinigt ist, dass ich mit Jesus im Klaren bin. Wenn man das nicht hat, kann man nicht weitermachen. Ja, wenn man jetzt darum redet, wie können wir an den Thron kommen, dann ist das die Voraussetzung, dass meine Schuld bekannt und bereinigt ist, dass ich im Friede bin, versöhnt bin mit Gott. Okay? Und trotzdem haben wir immer wieder so den Eindruck, ich bin da nicht so richtig frei, vor Gott zu kommen. Der Thron, das ist zu groß für mich. Wo kommt das her? Ich glaube, wir haben so eine, ja, wir haben so ein kulturelles Gedächtnis auch. Wir kommen ja aus einem gewissen Hintergrund. Unsere Kultur hat uns zutiefst geprägt. Und da will ich euch jetzt was zeigen. Kennt ihr das? Aha, Heimatkunde, Maulbronn. Also ich muss bekennen, ich liebe Kirche. Und Maulbronn ist einer meiner liebsten Orte. Ja, wenn er da so reinkommt durch dieses enge Torgebäude, da denkt man gar nicht, was für ein herrlicher Platz sich dahinter aufbaut. Ja, und dann ganz am anderen Ende hier diese Kirche. Hier ist so das Klostergebäude und hier ist die eigentliche Klosterkirche. Ja, und seht ihr was? Was das hier davor ist? Das ist noch nicht die Kirche. Das ist ein Vorraum. Warum? So sieht es von innen aus. Das nennt man das Paradies. Ein völlig blödsinniger Name. Weil es hat mit Paradies nichts zu tun. Das ist eigentlich ein Vorraum vor der Kirche. Wozu? Dort mussten sich alle die aufhalten, die nicht zum Gottesdienst zugelassen waren. Also die, die eine schwere Sünde begangen hatten. Ehebruch, da wurde man durchaus mal zeitweise exkommuniziert. Und die noch nicht getauft waren, die durfte nicht in die Kirche. Die durfte nur von Ferne stehen, so ein bisschen durch die Tür schielen und ein bisschen was mitkriegen. Ja, zwei Klasse Gesellschaft. Und in die Kirche durfte nur die getaufte Christe. Aber ihr seht, hier in der Kirche ist mittendrin eine Wand. Blick von oben, ihr seht mitten in der Kirche eine Wand. Das nennt man wie? Lettner. Das war früher in fast aller Kirche. Eine harte Wand. Ihr seht, das Ding ist massiv. Ja, und der normale Christ, der kam nur bis hier. Aber alles Wesentliche lief dahinter im Chor. Der Chor ist der Ort, wo der Chor singt. Und in diesem Ort hier, in diesem Chor, hier war der eigentliche Höhepunkt der Kirche, der Hochaltar. Das war der Gnadenort. Dort war das wesentliche Element der Messe. Dort hat der Priester Leib und Blut Jesu gewandelt, also Brot und Wein gewandelt in Leib und Blut Jesu nach dem katholischen Verständnis. Hier entschied sich die ganze Begegnung mit Gott. Nur der normale Christ, der kam nie weiter als hierher. Und dann später wurde noch Kanzeln eingebaut, das so ein bisschen predigt. Aber das Wesentliche war für den durchschnittlichen Christ nie erreichbar. Im Chor waren nur die Geistlichen. In dem Fall die Mönche, die vollen Mönche, eine andere Kirche, dann wirklich die Geistlichen, die Chorherren und so weiter. Der normale Christ kam nie bis zum Altar. Und die Wand ist massiv. Anderes Beispiel. In der Reformation wurden die fast alle weggerissen, man findet wenige. Das hier, kennt ihr die Kirche? Saint-Pierre-le-Jeune in Straßburg, wunderschöner Lettner. Eine herrliche Kirche. Oder großartiges Beispiel hier in Naumburg. Naumburg, die tolle Stifterfigur, die sind alle im Chor hinter dem Lettner. Die hat der durchschnittliche Christ nie zu Gesicht bekommen. Und wie kommt es, dass die Kirche so eine Stufe aufgebaut hat, so eine Schranke, über die man nie rauskam? Wo kommt der Gedanke her? Der Gedanke ist durchaus biblisch. Es ist eins zu eins das Bild der Stiftshütte übertragen auf die Kirche. Ja, die Stiftshütte, die hier eben den Vorhof hatte, in diesen Vorhof durfte die Jude eintreten, ihre Opfer bringen, Dann das Zelt, da durfte nur noch Priester rein. Und hinter drin das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte. Später im Tempel in Jerusalem gab es noch mehr Stufen. Es gab hier den Vorhof der Heide, hier durfte jeder rein. Dann den Vorhof der Frauen, nur noch Juden. Den Vorhof der Israeliten, nur noch männliche Juden. Und dann Priester und Hohepriester, mehrere Stufen. Wo liegt der tragische Irrtum? Die Stiftshütte ist ein Modell, das Gott gegeben hat. Gott hat Mose genau die Anweisung gegeben, dieses so zu bauen, dieses Zelt. Und warum dürfen wir es dann so nicht übertragen? Weil die Stiftshütte ist ein Modell für den Weg zu Gott. Als Kirche aber sind wir unterwegs mit Gott. Versteht ihr den großen Unterschied? Die Stiftshütte zeigt uns hier die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Die Stiftshütte zeigt uns, der erste Schritt in die Gegenwart Gottes muss hier an den Altar führen. Dort, wo die Opfer gebracht wurden. Wir können mit unserer Schuld nicht vor Gott kommen. Es muss Blut fließen. Damals die Tiere, später zur Erfüllung von dem Ganzen Jesus. Und dann geht es weiter, das Reinigungsbecken. Jesus, unsere tägliche Reinigung. Und wenn wir in die Stiftshütte reingucken, der Weg geht hier von links nach rechts. Der Leuchter, Jesus das Licht, Jesus das Brot des Lebens, der Heilige Geist, der Rauchopferaltar, der sich für uns verwendet. Und dann hinter im Allerheiligste die Bundeslade. Römerbrief sagt, der Sühneort, der Ort, wo Mensch und Gott sich begegnen. Im Alten Testament einmal im Jahr, wo nur der Hohepriester rein durfte und nur hier rein durfte mit Blut. Und das Neue Testament zeigt uns, dass all das erfüllt ist in Jesus. Dieser ganze komplizierte Weg im Alten Testament, er ist in Jesus am Kreuz erfüllt. Jesus ist unser Opfer geworden. Jesus ist das Brot des Lebens, das Licht des Lebens und so weiter. Und Jesus ist in Person der Sühneort. Ja, all das, was wir hier in der Stiftshütte sehen, dieser ganze Weg ist in Jesus erfüllt und damit an sein Ende gekommen. Das können wir nicht mehr übertragen auf unser Leben heute. Das hat Jesus vollendet. Und ganz wichtig, die Evangelien betonen es immer wieder, als Jesus starb. Dieser Vorhang hier, dieser Vorhang, den nur einmal im Jahr ein Mann durchschreiten durfte, dieser Vorhang ist zerrissen, als Jesus starb. Der Weg ist frei. Es gibt nichts mehr, was uns außer vorhält. Wir sagen es oft so, Psalm 85 ist, glaube ich, ein Tag in deiner Vorhöfe ist besser als sonst tausend. Ehrlich? Sind wir bestimmt für den Vorhof? Das ist Altes Testament. Ein Israelit kam nie weiter als bis in den Vorhof. Aber Jesus hat für uns die ganze Strecke zurückgelegt. Der Vorhang ist zerrissen. Wir stehen nicht mehr im Vorhof. Wir gehören mit Jesus vor dem Thron ins Allerheiligste. Ja, Hebräer betont es so, weil wir nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wo gehen wir hin? Ins Heiligtum, bis hinterein. Es gibt keine Lettner mehr, es gibt nichts mehr, was uns zurückhält, weil das Blut Jesu für uns geflossen ist. Weil wir nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Der Vorhang, der den Hohepriester abgehalten hat das ganze Jahr, wird hier gleichgesetzt mit dem Leib Jesu, der für uns zerbrochen wurde. Und wir haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen, müssen wir nachher noch drüber nachdenken, und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das sind all die Elemente, ja? Das Reinigungsbecken im Tempel, der Altar in der Stiftshütte. All diese Elemente werden hier zusammengefasst und sie sagen, erfüllt. Jesus hat es für uns erfüllt. Es gibt für uns keine Schritte, keine Stufe mehr. Es gibt nur einen Weg, ins Allerheiligste mit Jesus. Okay? Was hält uns ab vom Tempel, vom Thron Gottes? Nichts. Der Weg ist frei. Es gibt keine Stufe. Es gibt keine besondere Zugangsberechtigung für, was weiß ich, Pastore, Älteste oder sonst wen. Wir alle sind in Jesus frei, vor den Thron Gottes zu treten. Epheserbrief. Es gibt so viele Bibelstellen zu dem Thema. Epheser 2. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Wo ist unser Ort? Mit Jesus im Himmel, in einem neuen Leben. Unsere Bestimmung ist nicht der Vorhof, nicht außen vorbleiben, sondern ins Zentrum zum Vater zu kommen. Nächsten Sonntag wollen wir über den Vater gezielt nachdenken. Kolosser 3, ein anderer Vers. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wo ist unser Platz? Bei Jesus. Direkt bei Gott, beim Vater. Oder 1. Petrus 5. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Wozu sind wir berufen? Zur ewigen Herrlichkeit in Christus. Wo ist unser Platz? Nein, nicht im Vorhof. In der Herrlichkeit bei Christus. Merkt ihr, um was es geht? Durchmarschiere zum Thron Gottes. Dafür ist Jesus für uns gestorben, dass nichts mehr uns vom Thron Gottes fernhält. 1. Thessalonicher 2. Würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Wir sind berufen zur Herrlichkeit Gottes. 1. Petrus 2. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein königliches Priestertum, ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Was ist unsere Bestimmung? Wozu sind wir berufen? In die Gegenwart Gottes, in sein Licht. Wir sind ein königliches Priestertum. Es gibt keine Grenzen mehr, es gibt keine Stufen, nur Priester, nur hohe Priester. Wir sind alle in Jesus zu diesem Priester gemacht. Was hindert uns, durchzumarschieren, vor den Thron Gottes zu kommen? Manchmal denken wir, kennt ihr das nicht, das Empfinden? Ich bin trotzdem nicht würdig. Mann, wenn du wüsstest, wie ich dauernd versage, wie wenig ich mit meiner Bibel anfangen kann, wie mühsam das Beten für mich ist. Ich kann da nicht so hin. Ich habe kein gutes Gewissen dabei. Ja, ey, ich kenne doch mein Leben. Was haben wir vorhin gelesen? Gereinigt vom bösen Gewissen. Was hat Jesus für uns getan? Er hat den Weg geebnet und er hat unser Gewissen gereinigt. Und was sagt Johannes, wenn uns hier Vers 20, was, wenn uns unser Herz verdammt, wenn in mir trotzdem diese Stimme ist, die sagt, du? Ey, du kennst dich doch, du doch nicht. Du gehörst nicht vor den Thron. Was, wenn uns unser Herz verdammt, dann, sagt Johannes, ist Gott größer als unser Herz und kennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott. Und das wollen wir doch in aller Freimut. Das wollen wir die nächste Woche machen. Freimütig zu Gott kommen, ungehindert von schlechtem Gewissen, ungehindert von Schuld. Wenn da noch was ist, bitte, dann müssen wir sie vorher ausräumen. Und ungehindert durch irgendwelche Vorbehalte. Und dann, was wir bitten, empfangen wir von ihm. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und wenn trotzdem dieses Gefühl in uns ist, ihr werdet es kennen, oder? Dieses Gefühl nicht zu genüge, dann ist Gott größer als unser Herz, sagt Johannes. Und wem vertrauen wir dann? Unserem blöden Gefühl? oder im Wort Gottes. Was hat Jesus für uns getan? Alles. Der Weg ist frei. Das Opfer ist gebracht. Der Vorhang ist zerrissen. Er hat uns zum Vater gebracht auf dem Thron, nächsten Sonntag. Wo gehören wir hin? Da, direkt auf den Thron, vor den Thron, in die direkte Gegenwart Gottes. Da ist unsere Bestimmung. Und wenn wir nächste Woche miteinander beten wollen, Gottes Gegenwart suchen, dann suchen wir sie nicht von Ferne. Wir suchen die Gegenwart nicht so wie im Maulbronn, so durch die Türspalt. Vielleicht hören wir was von ihm. Wir suchen die Gegenwart, weil wir in seine Gegenwart berufen sind. Weil wir in seine Herrlichkeit berufen sind. In sein ewiges Licht berufen sind. Ja, und dann erwarten wir doch, dass Gott zu uns spricht. Wir wollen nächste Woche sammeln, was Gott zu uns spricht. Bitte nicht für euch behalten. Wenn Gott irgendwas sagt, wir wollen es aufschreiben und zusammentragen. Wir erwarten, dass der Vater zu uns spricht. Wir sind doch seine Kinder. Was hält uns also ab von der Gegenwart Gottes? Nichts, gar nichts darf uns abhalten. Wir haben freimütigen Zugang zu Gott. Amen.